dieser Folge von Auf Buchfühlung hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Balkan übersetzen anlässlich des Hieronymus-Tags 2024, die Ende September im Kepler-Salon der Universität Linz stattgefunden hat. Die beiden Literaturübersetzerinnen Mascha Dabitsch und Rebecca Zeinzinger, letztere kennt ihr als Podcast-Host von Auf Buchfühlung, haben sich darüber unterhalten, wie man kulturelle Eigenheiten und sprachliche Feinheiten übersetzt, wie man den täglichen Herausforderungen im Bergwerk der Sprache begegnet und den Weg für die Literatur des Balkans und anderer kleiner Sprachen ins Deutsche ebnen kann. Der Abend war eine Veranstaltung der Weltlesebühne in Zusammenarbeit mit der Initiative Literaturschiff, dem Verein für literarische Begegnungen in Oberösterreich. Gefördert wurde sie vom Deutschen Übersetzerfonds. Zu Beginn hört ihr Jacqué Lennert, Obfrau und Co-Kuratorin des Literaturschiffs, die die Initiative und die beiden Übersetzerinnen kurz vorstellt.
Ձեզ ով էր ասում, մեզ սեղմեք այնքան, որ մենք ստիպված ադամանդ դառնանք, Գևորգ Էմին. Im Namen des Literaturschiffs darf ich Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung begrüßen. Mein Name ist Jacqué Lennert. Gemeinsam mit meinem lieben und engagierten Kollegen Christian Xöllradl-Samhava dürfen wir das Programm des Literaturschiffs konzipieren. Falls Sie Literaturschiff noch nicht kennen, wir sind ein mobiler Literaturverein, seit 4 Jahren aus der Kulturlandschaft Oberösterreichs nicht mehr wegzudenken. Wir bringen die Bücher und die Literatur zu den Menschen, nicht nur im städtischen Bereich, sondern auch im ländlichen Bereich. Das heißt, wir bespielen mehrere Locations, mehrere Orte und die Menschen nehmen uns herzlich auf. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir durch unsere Arbeit in Oberösterreich die Literatur salonfähig machen und salonfähiger machen und die Leute sich dafür begeistern. Nun zum heutigen Abend. Heute stellen wir die Arbeit der ÜbersetzerInnen in den Mittelpunkt. ÜbersetzerInnen werden oft übersehen. Das wollen wir ändern. Es ist für uns, fürs Literaturschiff, sehr wichtig, dass die Übersetzung sichtbarer wird. Übersetzung ist für uns eine eigene Kunstgenre. Es ist eine Möglichkeit der Interpretation, der Kommunikation und es eröffnet uns eigentlich die Weltliteratur und bietet uns andere Geschichten, andere Ideen und auch andere Perspektiven und lernen dadurch andere Kulturen und Sprachen auch kennen oder die Art, wie die Sprache dort übermittelt wird. Der heutige Tag, eigentlich der 30.09., ist der internationale Tag des Übersetzens. Das ist seit 2017 seitens UN so deklariert worden und ist der offizielle Tag. Vorher ist auch schon irgendwie gefeiert worden, glaube ich, und seit 2017 ist es offiziell. Wir wollen diesen Tag feiern. Mit Ihnen, mit ÜbersetzerInnen. Dazu haben wir in Kooperation mit der Weltlesebühne, Sie haben die Prospekte dazu auch auf den Tischen liegen, und dem Deutschen Übersetzerfonds 2 großartige Literaturübersetzerinnen eingeladen, die dann ihre Arbeit Ihnen näher bringen werden. Ich darf Sie jetzt vorstellen. Zum einen Mascha Dabitsch, 1981 in Sarajevo geboren, übersetzt Literatur aus dem Balkanraum, Studium der Translationswissenschaften Englisch und Russisch, lebt in Wien, Lehrbeauftragte am Institut der Translationswissenschaft der Universität Wien, arbeitet als Dolmetscherin im Asyl- und Konferenzbereich und ist selbst Autorin. Ihr Debütroman Reibungsverluste landete auf der Shortlist Debüt des Österreichischen Buchpreises 2017 und 2018 erhielt sie den Literaturförderungspreis der Stadt Wien. Begrüßen Sie bitte mit mir Mascha Dabitsch. Und Rebecca Zeinzinger, geboren 1992, studierte in Wien Germanistik, Geschichte und vergleichende Literaturwissenschaft. Sie lehrte 3 Jahre an der Universität Sarajevo deutsche Sprache und Literatur. Heute lebt sie als Lektorin und Literaturvermittlerin in Wien und übersetzt aus dem bosnischen, kroatischen, serbischen, zuletzt Werke von Lana Bastasic und Faruk Šehić. begrüßen Sie bitte mit mir Rebecca Zeitzinger. Nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Einblick in die Arbeit des Übersetzens und ich lasse Sie rätseln, in welcher Sprache das Gedicht vorher war, das ich eingangs rezitiert habe.
Danke. Danke, Shaki, für die tolle Einführung. Ich wollte dich gerade fragen, welche Sprache das war, aber jetzt, das müssen wir dann nachher besprechen, glaube ich. Ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen zu dem heutigen Abend und mich auch gleich vorab bedanken beim Literaturschiff, bei Christian und dem gesamten Team, dass Sie gleich so begeistert auf meinen Vorschlag eingegangen sind, diesen internationalen Übersetzertag zu feiern mit einer Veranstaltung. Und das hat also alles wunderbar, sehr unkompliziert geklappt und ich freue mich sehr, dass wir in diesem Rahmen hier unsere Arbeit vorstellen dürfen.
Nur anschließen. Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Genau, zur Weltlesebühne hat Shaki auch schon was gesagt. Das ist eben ein weiterer Partner bei der Veranstaltung. Die Weltlesebühne ist ein Zusammenschluss von Literaturübersetzerinnen und Übersetzern aus verschiedenen Städten im ganzen deutschsprachigen Raum. Und das Ziel des Vereins ist es, die Übersetzerinnen und Übersetzer selbst sichtbarer zu machen, sie selber auf die Bühnen zu bringen, weil es ja oft so ist, dass man kennt die meisten Autorinnen und Autoren, aber man weiß sehr selten, wer diese Bücher aus einer anderen Sprache übersetzt hat, wenn es einem überhaupt bewusst ist, manchmal, wenn man es mit einem übersetzten Text zu tun hat. Und sehr oft sind es aber genau die Bücher übersetzen, sind ja oft Menschen, die sehr viel darüber erzählen können, weil wir uns ja am intensivsten damit beschäftigt haben. Und deshalb sind wir heute hier, Mascha und ich, werden ein paar allgemeine Themen ansprechen, die uns so beschäftigen in unserem Beruf und die auch für Leserinnen und Leser interessant sein können. Und dann werden wir ein bisschen genauer auf einige Texte eingehen, die wir übersetzt haben und anhand derer uns ein paar Beispiele geben. Wir werden uns dann auch wirklich konkret ein paar Beispiele anschauen, wo Sie wahrscheinlich sehr schnell merken werden, dass es gar nicht so einfach ist, oft einen Text in eine andere Sprache zu bringen, weil es ganz unterschiedliche Herausforderungen dabei geben kann. Ja, liebe Mascha, fangen wir an.
Ja.
Möchtest du noch was zum Hieronymus-Tag sagen? Weil, Shaki hat es schon angesprochen, am 30. September ist der Tag des Übersetzens. Warum heißt der Hieronymus-Tag?
Also Hieronymus ist der Schutzheilige der Übersetzer. Also wir haben einen eigenen Schutzheiligen, der, jetzt habe ich leider vergessen, in welchem Jahrhundert gelebt hat, das ist jetzt peinlich.
Ich glaube 400 oder so.
Kann sein.
Shaki weiß es.
Ja?
400.
Der eben unter anderem sich durch Bibelübersetzungen hervorgetan hat und eben in unterschiedlichen Kulturkreisen auch zu Hause war. Und was über ihn überliefert ist, ist eben diese auch Zerrissenheit zwischen mehreren Sprachen, Ländern und eben so ein bisschen auch ein nomadisches Leben durch die Verbundenheit mit verschiedenen kulturellen Räumen. Und das Bild von Hieronymus, also wenn man das jetzt in Google eingibt zum Beispiel und einfach schaut, das ist dann oft so dieses Bild des einsamen Gelehrten. Also so, er sitzt irgendwie in einer, ich weiß nicht, Höhle oder dann in irgendeinem Raum und widmet sich eben dieser Arbeit. Und das ist halt häufig dieses Bild, dass das Übersetzen irgendwie auch eine sehr einsame Tätigkeit ist, die viel so Konzentration erfordert. Und gleichzeitig ist das aber gerade zum Beispiel durch diesen Tag, also durch den Hieronymus-Tag, wird das ja immer mehr aufgebrochen. Also Übersetzen ist schon auch ein, also viele Übersetzer sind ja auch irgendwie vernetzt miteinander. Es gibt eben unter anderem gerade zum Hieronymus-Tag jede Menge Veranstaltungen und es ist schon auch eine kollektive Angelegenheit. Aber dann natürlich also letzten Endes die Auseinandersetzung mit einem Text beim Übersetzen ist schon gewissermaßen eine einsame und wenn man so will unsichtbare Arbeit, klar, weil ja, es passiert nur im Kopf etwas, also es ist jetzt nicht so interessant zum Zuschauen. Und ja, und so wird eben dieser Tag auch genutzt, um irgendwie Aufmerksamkeit für diese Tätigkeit, irgendwie auf diese Tätigkeit zu richten, das zu thematisieren und eben mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Ja, wobei wir alle also uns immer wieder damit beschäftigen, mit dem Thema Sichtbarkeit, weil da ein bisschen so ein innerer Widerspruch drinnen steckt. Also eine Übersetzung ist ja dann gelungen, wenn man das Gefühl hat, ein Text ist wie nicht übersetzt. Ja? Oder das ist so sozusagen, ist es quasi normal, dass der Übersetzer hinter dem Original, oder wie soll ich sagen, dass der Übersetzer dann seine Arbeit gut gemacht hat, wenn das Original ebenso wirkt, als wäre es nicht übersetzt. Ja? Oder umgekehrt, Übersetzungen fallen oft dann auf, wenn es Fehler gibt. Dann sagt man eben, ja, das klingt übersetzt. Ja? Und in diesem Widerspruch bewegt sich immer dieses Thema der Sichtbarkeit, weil wir versuchen ja als Übersetzer in unserer Arbeit tatsächlich irgendwie unsichtbar zu bleiben, weil das die Aufgabe ist. Aber andererseits, damit eine Tätigkeit überhaupt irgendwie gesellschaftlich auch Ressourcen bekommt und Förderungen oder in irgendeiner Art und Weise unterstützt wird, braucht es auch diese Sichtbarkeit.
Ich glaube, es ist vielleicht ein Unterschied zu sagen, die Übersetzung selbst soll eben möglichst unsichtbar sein, weil wenn etwas irritiert, dann, ich habe das auch schon von vielen Menschen, Leserinnen, Lesern gehört, die dann sagen, na, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht liegt es an der Übersetzung oder ist es wirklich der Text, der da irgendwie schlecht ist? Also man schiebt es dann oft gern auch auf die Übersetzung und meistens, wenn etwas auffällt, dann ist es irgendwie ein Fehler oder etwas, was nicht gut stimmt. Aber zur Sichtbarkeit jetzt für die Übersetzerinnen und Übersetzer selbst, glaube ich, so wie du sagst, ist es schon zentral, sich das einmal auch bewusst zu machen, auch wenn jetzt eben alles sehr glatt ist und man das wirklich, die Sprache kunstvoll ist und man da eben das so liest, dass einem das gar nicht auffällt, muss man sich, glaube ich, schon, oder ist es gut, sich so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jedes Wort, das man da liest, das sind die Worte von Übersetzerinnen und Übersetzern und nicht die Worte von Autorinnen und Autoren, die im besten Fall natürlich so gut übertragen wurden. Ja. Natürlich kann man jetzt auch ein schlechtes Buch nicht so genial übersetzen. Gibt es vielleicht auch in manchen Fällen, dass man an manchen Stellen manches sogar besser machen kann. Aber im Normalfall ist es eben so. Natürlich denkt man sich jetzt die Inhalte nicht aus, aber das Kunstvolle daran ist ja schon auch die Übersetzung. Es ist ja schon eine Kunstform oder zumindest eine Mischung aus einem gewissen Handwerk und schon einer Kunst, und wo es Kreativität auch oft genug braucht.
Genau, und vielleicht doch ein positiver Aspekt dieser relativen Unsichtbarkeit ist der, dass man als Übersetzer vom Erfolg oder Misserfolg eines Buches nicht ganz so stark betroffen ist wie der Autor. Also das heißt, man kann sich dann freuen, wenn ein Buch irgendwie gut aufgenommen wird und kann sich sagen, super, ich habe das übersetzt, das freut mich. Aber wenn es jetzt richtig zum Beispiel verrissen wird oder sehr kritisiert wird, kann man auch wiederum sagen, ja, aber das sind sozusagen, das betrifft mich jetzt nur indirekt, weil ich habe es ja nur übersetzt. Also es gibt dann auch eben diese Position, auf die man sich auch gewissermaßen ein bisschen zurückziehen kann, weshalb ich sagen würde, Unsichtbarkeit ist nicht immer was Schlechtes. Oder umgekehrt, Sichtbarkeit hat auch ihre Tücken. Also Sichtbarkeit bedeutet halt schon auch, sich dem Urteil nochmal ganz anders auszusetzen, als wir als Übersetzer das tun. Also wir setzen uns halt dem Urteil der sprachlichen Qualität aus, aber nicht dem Urteil überhaupt über die ästhetische Qualität oder die Aussagekraft eines Buches. Also ich lebe gerne so, auch unsichtbar, muss ich sagen, als Übersetzerin.
Ja, ein Thema, das damit zusammenhängt, ist ja auch die Frage, bei manchen kleineren Verlagen gibt es das mittlerweile auch, dass die Namen der Übersetzerinnen und Übersetzer auch auf dem Cover vorne stehen. Das ist auch eine Forderung, die es schon länger gibt, dass das gut wäre, weil man dann eben auch viel mehr das Bewusstsein schafft, dass da noch mehr Leute beteiligt waren an dem Text und an diese Illusion, dass das jetzt die Worte von dem Autor oder der Autorin sind, eher gebrochen wird. Und es hat damit zu tun, so wie du gesagt hast, einfach auch mit dem Markt und mit dem, wie Übersetzerinnen entlohnt werden. Man kann irgendwie auch viel deutlicher, also wir sind ja auch Urheberinnen, das vergessen auch manche Leute. Das Urheberrecht ist ganz klar, ein übersetztes Buch hat immer mehr als einen Urheber. Mhm. Und wir sind im Sinne des Urheberrechtsgesetzes da beteiligt und sollten auch am Absatz der Bücher monetär beteiligt sein. Das ist leider nicht in allen Verträgen der Fall, das ist immer auch Verhandlungssache. Da sind auch die Verbände und Interessensvertretungen dahinter, aber es ist ja auch sind Dinge, die definitiv noch verbesserungswürdig sind.
Ja, und ich würde noch vielleicht hinzufügen, bei dieser Idee, den Namen des Übersetzers, der Übersetzerin aufs Cover zu stellen, es gibt noch einen Akteur, der auch manchmal sehr stark an einem Text beteiligt ist und der noch viel unsichtbarer ist, und zwar der Lektor. Also es gibt ja auch das Lektorat bei guten Verlagen, oder was heißt guten Verlagen, es kommt halt auch sehr darauf an, einfach ob manchmal auch, ob die Chemie stimmt, also sozusagen, es kann in jedem Verlag auch mal einen sehr guten Lektor geben und umgekehrt. Also, aber im Prinzip, das ist halt auch so eine, nochmal eine Ebene, wie der Text bearbeitet wird und noch einmal, und ein Lektorat ist halt auch mehr als jetzt das Korrigieren von Fehlern. Also manchmal wird es auch aufgeteilt sogar in ein Lektorat und ein Korrektorat, also das heißt, ein Korrektor geht wirklich nur mal das Technische, also Satzzeichen überprüft, keine Ahnung, ob überall, also Rechtschreibung und diese Dinge. Und dann ist aber ein Lektorat schon auch nochmal manchmal ein ziemlich intensiver Prozess, wo nochmal der ganze Text daraufhin abgeklopft wird, wie es jetzt beim Zielpublikum ankommt. Also da gibt es dann manchmal auch gewisse Anpassungen. Und ich würde schon sagen, dass manchmal Lektoren, oder ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, erstens habe ich durch Lektorate immer wieder auch viel einfach gelernt oder bin aufmerksam gemacht worden auf gewisse Phänomene der Übersetzung und des Ausdrucks. Und ja, also da ist auch ein intellektueller Input immer auch dabei. Und also wenn wir von Unsichtbarkeit reden, dann müssen wir sagen, die sind noch wesentlich unsichtbarer und haben aber auch viel zu schaffen am Text. Mhm. Also immer wieder, je nachdem, wie sie es machen. Oder, aber ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind mit Lektoraten.
Lektorat ist unheimlich wertvoll. Also ja. Gerade bei meiner ersten Buchübersetzung, die ich dann auch ein bisschen näher noch vorstellen möchte, da war ich ja noch total unerfahren und habe irgendwie das relativ mich da hineingestürzt, bin da relativ ins kalte Wasser gesprungen, und für mich war in dem Fall, aber auch später, das Lektorat sehr, sehr hilfreich, weil man da einfach noch einmal aufmerksam gemacht wird auf ganz, ganz viele sprachliche Dinge, die man einfach, wenn man sich allein, wie du gesagt hast, in dieser einsamen Tätigkeit mit dem Text beschäftigt, man kann sich noch so intensiv damit beschäftigen, aber bei manchen Dingen braucht es ein zweites Paar Augen oder ein drittes Paar Augen, um manche Zusammenhänge zu sehen, die man einfach dann irgendwann wie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und da ist es einfach total hilfreich. Und da spielt natürlich eine Rolle auch die Beziehung. Es ist schon eine Beziehungsarbeit, weil es gehört sehr viel Vertrauen dazu an so einem Text, der ja doch irgendwie auch so etwas sehr Persönliches ist, wenn man da bestimmte Dinge, ja, man überlegt sich ja sehr viel, wie man was übersetzt und formuliert, und das ist jetzt schon auch etwas, wo es ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht. Und wenn man dann nur so einen Text zurückbekommt mit 1000 roten Anmerkungen, kann das natürlich schon auch emotional sein, und da ist es wichtig, dass auch einfach eine sehr vertrauensvolle Beziehung besteht, einfach in dem Interesse, zusammen einen guten Text zu produzieren und dann zu veröffentlichen.
Ja.
Ja, wenn wir schon so über Beziehungen sprechen, ich denke da jetzt daran, dass auch insgesamt so ein Netzwerk sehr wichtig ist und eine wichtige Rolle spielt in unserem Beruf, überhaupt auch bei der Frage, wie kommt man überhaupt dazu, Übersetzerin zu werden. Es gibt ja jetzt da keinen geradlinigen Weg dahin, würde ich sagen. Man kann auch das jetzt nicht, in Österreich zumindest nicht studieren, Literatur übersetzen.
Ja, doch.
Also nicht des eigenen Studiengang, aber...
Nein, aber also eben auf den Instituten für Translationswissenschaft gibt es immer auch einen Master Literatur übersetzen.
Ah, ja.
Da kann man sich spezialisieren auf Literatur übersetzen. Das gibt schon.
Ja, genau, aber es gibt natürlich viele... Der Beruf selbst ist kein geschützter Beruf. Also
ja.
Es gibt jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung Literaturübersetzerin oder Übersetzer, sondern... im Grunde jeder Mensch kann sich hinsetzen und ein Buch übersetzen und das versuchen und sich dann Übersetzer nennen.
Genau.
Möchtest du vielleicht erzählen, wie das bei dir so war in den Anfängen oder wie es kann ja durchaus schwierig sein, sich da irgendwo auch einen Namen zu machen oder zumindest dann bei Verlagen auch anzudocken. Am Anfang ist es ja oft gar nicht so leicht, bis dann wirklich ein Buch in einem Verlag oder eine Übersetzung im Verlag erscheint.
Ja, also bei mir hat es angefangen mit diesem Buch von Barbie Markovic ausgehen. Das ist herausgekommen 2000, was ist jetzt ewig her? Ich glaube 2009, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, 2009, also kann man sich ausrechnen, wie lang das her ist. Ich habe im Übersetzen und Dolmetschen studiert und habe eigentlich so vorgehabt, Konferenzdolmetscherin zu werden. Ich meine, bin ich es auch geworden, aber immer nur tageweise und nicht so als Haupttätigkeit. Eben, ich habe im Studium auch alles Mögliche übersetzt, also viele technische Texte, Sachtexte. Also ich komme sozusagen aus dieser handwerklichen Ecke, wo man Übersetzen und Dolmetschen quer durch den Gemüsegarten alles macht und alles Mögliche ausprobiert. Und Literatur übersetzen habe ich mir sozusagen nicht mal so ausgemalt, dass ich das machen könnte auf die Dauer, sondern ich habe gedacht, ich werde immer irgendwie hängen bleiben mit diesen langweiligeren und technisch anspruchsvollen Jobs. Und insofern ist das, also ich bin irrsinnig froh, dass das so gekommen ist, im Endeffekt, dass sich das so entwickelt hat, dass ich jetzt nicht irgendwo in, keine Ahnung, bei Siemens in irgendeiner Übersetzungsabteilung sitze, wobei das auch interessant ist. Also ich will nur sagen, handwerkliches Übersetzen überall auf eine Art und Weise interessant. Also es ist egal, welchen Text man übersetzt, die Übersetzungsphänomene zeigen sich überall. Also jeder noch so einfache oder komplizierte Text ist aus der Sicht des Übersetzers eben valides Ausgangsmaterial und man arbeitet sich dann daran weiter. Aber eben Literatur zu übersetzen ist halt doch nochmal eine besondere Welt oder ein Mikrokosmos, der einfach, wenn ich ehrlich bin, einfach mehr Spaß macht jetzt als vieles andere zu übersetzen. Obwohl eben die Tätigkeit selbst ist immer die gleiche. Man sitzt und recherchiert und sucht nach Lösungen. Und ich habe eben in Wien bei einer Lesung im slowenischen Studentenverein, wie hieß das, Kulturverein slowenischer Studenten, war ich irgendwie zufällig dort, also wahrscheinlich im Jahr, ich nehme an 2006 oder sowas, also nachdem ich frisch nach Wien gezogen war aus Innsbruck, und bin eben zufällig hineingeraten in eine Lesung von der Barbie Markovic. Und die Lesung war auf Serbisch, also einfach ohne, dass irgendein Kontext dazu gesagt wurde, was das jetzt für eine Autorin ist oder was das für ein Text ist. Und ich habe einfach nur am Klang irgendwie gemerkt, mich erinnert dieser Text an etwas. Also es war zwar auf Serbisch, aber ich habe mir gedacht, irgendwie der Rhythmus ist eigenartig, das erinnert mich an etwas. Und dann habe ich verstanden, es ist Thomas Bernhard. Also das ist der Rhythmus von Thomas Bernhard, aber auf Serbisch. Und dann bin ich nach der Lesung, habe ich irgendwie meinen Mut zusammengefasst und bin irgendwie zu ihr hin und habe gesagt, du, Entschuldigung, darf ich dich fragen, hast du dich irgendwie da an Thomas Bernhard orientiert beim Schreiben dieses Buchs? Und sie so, ja, super, endlich versteht jemand, was ich gemacht habe. Und dann hat sie mir mein Buch geschenkt. Und dann habe ich das gelesen und war total begeistert, weil das so irrsinnig lustig war und sprachlich irgendwie herausfordernd. Und eben die Geschichte von drei jungen Frauen in Belgrad der 90er Jahre erzählt, aber mit einer Satzstruktur, die eben so klingt wie Thomas Bernhard auf Serbisch. Also es war sozusagen, das, was sie gemacht hat, war schon ein Übersetzungsexperiment, also so ein Nachschreiben, also ein literarischer Remix. Und dann habe ich, und dann haben wir im Spaß irgendwie gesagt, so ja, wir probieren das zu übersetzen ins Deutsche und schauen mal, wie das klingt. Und dann haben wir das wirklich zum Spaß gemacht. Also einfach, ich habe das halt übersetzt. Die Barbie konnte damals noch nicht so gut Deutsch, aber gut genug, um zu sehen, was ich mache und so. Und dann hatten wir einfach Glück. Also es ist sozusagen, wenn wir wirklich es darauf angelegt hätten, dass das Buch bei Suhrkamp herauskommt, hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft, in dem Sinn geschafft. Aber wir hatten wirklich Glück. Und zwar hat uns Fritz Ostermeier, der FM4-Moderator, hat uns in seine Sendung eingeladen im Sumpf. Mhm. Und dort haben wir die Lesung gehabt und irgendwie das Buch haben wir halt vorgestellt. Also Buch, es war einfach eine, was weiß ich, wie viele übersetzte Seiten ich hatte. Und ihm hat es aber gefallen als Experiment. Und dann hat er die CD, also die Aufnahme dieser Sendung, hat er seinem Freund Johannes Ullmeier geschickt. Und der wiederum ist ein Germanistikprofessor in Mainz, meines Wissens immer noch, und freiberuflicher Lektor bei Suhrkamp. Und der hat das dann über die Schiene Popliteratur in Suhrkamp reingebracht. Mhm. Also ist gar nicht sozusagen Schiene irgendwie Balkan oder sowas, sondern es war so als Popliteratur eingeordnet. Und das war einfach nur ein Riesenglück. Also
ja, und über viele Ecken ist es dann irgendwo dort gelandet.
Genau, und dann waren das meiste dann halt Aufträge. Mhm. Also sozusagen wirklich selbst ein Buch bei einem Verlag unterzubringen, finde ich nach wie vor ein Mysterium, wann das gelingt und wann nicht. Also ich habe nicht ganz verstanden, wie Verlage sich dafür oder dagegen entscheiden. Ich nehme an, einfach wie immer beim Kunstmarkt, es ist eine Mischung aus einfach auch Zufall und Glück und irgendwie Geschmack von jemandem oder irgendwelche anderen Überlegungen, aber es hat eben, gut, am Kunstmarkt gibt es in dem Sinn keine so logischen, klaren Wege.
Also ja, ich glaube,
es ist einfach, irgendwie passiert es einfach. Mhm. Aber es ist sozusagen weder schwer noch leicht, also man kann in einen Verlag, also plötzlich geht's irgendwie und auf einmal ist es wie leicht und davor kann man irgendwie viele Verlage anschreiben und sich noch so bemühen und es passiert nichts.
Also ich glaube auch eben, es gibt nicht diesen einen Weg, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege. Ein Argument ist sicher, Verlage sind Unternehmen und entscheiden nach Marktkriterien. Also es ist am Ende muss man auch Argumente liefern, warum sich dieses Buch verkaufen wird. Und das ist aber schon ein wesentlicher Punkt, den du ansprichst, dass ich sage jetzt mal, wir Übersetzerinnen aus kleineren Sprachen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen kleineren Sprachen.
Kannst du auch ohne Anführungszeichen sagen?
Ja, mein klein, wenn man diese Definition nimmt, sind unter, ich sage vielleicht lieber unterrepräsentierten Sprachen, weil in dieser Hinsicht, wenn es darum geht, wie viel aus welchen Sprachen übersetzt wird ins Deutsche, würde jetzt dann sowas wie Arabisch und Chinesisch auch unter kleine Sprache fallen. Also nach der Sprecherinnenzahl sind natürlich sehr, sehr viele, aber es gibt einfach nur ganz wenige, einen ganz kleinen Prozentsatz, der aus diesen Büchern, aus diesen Sprachen ins Deutsche übersetzt wird. Deswegen sind auch viele Übersetzerinnen und Kolleginnen von uns, die aus solchen Sprachen übersetzen oder sagen wir Türkisch, Indonesisch, es gibt ganz viele, wo eigentlich sehr viele Sprecherinnen, es gibt aber nur wenige Bücher. Mhm. Und der Großteil von Übersetzungen ist ja aus dem Englischen, ich glaube über 60%. Und dann kommt Französisch und halt so, das sind sozusagen die großen Sprachen und da gibt es schon eigene Agenturen, da gibt es schon einen eigenen Markt, wo die Verlage sozusagen beliefert werden mit Vorschlägen. Und wenn man jetzt aus dem Englischen übersetzt, dann hat es quasi gar keinen Sinn, wenn man jetzt versucht, dem Verlag irgendwas vorzuschlagen, was die nicht schon mindestens ein Jahr davor über eine Agentur vorgeschlagen bekommen haben, weil gerade beim Englischen ist ja die Situation so, dass ja mittlerweile auch sehr viele Leserinnen auch die englischen Originale kaufen und die Verlage versuchen jetzt immer mehr die deutsche Übersetzung zeitgleich mit dem Original rauszubringen, damit nicht die meisten dann schon das Original kaufen. Das bedeutet aber, dass die das Manuskript oder die Rechte schon kaufen, bevor das, lange bevor das Buch überhaupt als gedrucktes Buch erschienen ist. Und manchmal kaufen die Rechte, bevor es überhaupt noch geschrieben ist, das Buch. Sondern nur auf Basis von, das ist jetzt der neue Roman von so und so, und dann wird es gekauft, ohne dass da noch irgendwas davon gibt. So. Mhm. Aber also in unserem Fall, bosnisch, kroatisch, serbisch, südosteuropäische Sprachen, da gibt es halt auch nicht so viel. Es gibt schon eben eine gewisse, ein gewisses Interesse und gewisse Verlage auch, die immer wieder solche Bücher aus solchen Sprachen übersetzen lassen. Aber das sind halt meistens dann doch die Übersetzerinnen und Übersetzer selber, mhm, die Vorschläge machen. Und dann, was wir auch machen, ist so Gutachten zu schreiben. Das, ja, ist auch manchmal, dass man angefragt wird, weil in den wenigsten Verlagen gibt es Menschen, die, also, die dann diese Sprachen auch selber lesen können. Das heißt, sie sind angewiesen auf Menschen, die das Buch im Original überhaupt lesen können und einschätzen können, ist das was, was man auch bei uns, was auch bei uns Sinn machen würde. Und dann wird man halt angefragt, wollen sie das begutachten. Man bekommt ein bisschen was dafür. Es ist jetzt nicht mit dem Aufwand wirklich, ja, allgemein wieder das Thema Bezahlung ist wahrscheinlich da auch ein Thema, dass das eben nicht den Aufwand wirklich bezahlt. Aber man schreibt dann so ein Gutachten, also worum geht's, wie ist die Sprache auch, wie ist das geschrieben und kann man sich vorstellen, wird das, dass das eine gute Idee ist, das zu übersetzen. Mhm. Und dann kann es sein, dass man in der Folge dann auch einen Übersetzungsauftrag dafür bekommt. Aber das ist so eine der Tätigkeiten, die rundherum noch passieren, abgesehen vom reinen Dasitzen, mhm, und Übersetzen.
Genau.
Ja, ich wollte dich fragen, wollen wir in einen Text hineinschauen? Du hast jetzt das Ausgehen schon kurz, mhm, vorgestellt und wir haben auch Textausschnitte vorbereitet, wo wir uns ein bisschen genauer anschauen können, was denn jeweils so Herausforderungen sind. Und hier hast du ja schon erzählt, dass das Ausgehen ja so eine Thomas Bernhard quasi Übersetzung war, genau, und du hast es ja wieder übersetzt.
Mhm. Also das ist so, das heißt, Barbie hat ursprünglich bei diesem Buch, also sie hat ursprünglich das Buch einfach übersetzen wollen ins Serbische, also das Buch Gehen, die Erzählung Gehen, und ist dann draufgekommen, und das kann ich nachfühlen, dass das manchmal dann langweilig ist, wenn man dann Wörter nachschlagen muss, also im Wörterbuch, und sie ist einfach draufgekommen, na, eigentlich ist mir das Übersetzen zu langweilig, also ich verstehe das, ja. Und dann hat sie begonnen, eben spielerisch, also ausgehend von einer Überlegung, was wäre, wenn ich jetzt für ein Wort immer ein anderes einfach einfüge und dann im nächsten Satz, wenn es vorkommt, einfach wieder. Und dann kam so die Idee von diesem literarischen Remix. Und was dann halt herausgekommen ist, ist, dass bei Thomas Bernhard drei Männer eben, also zwei gehen und reden über den dritten, der eben verrückt geworden ist und nach Steinhof hinaufgekommen ist. Und bei Barbie sind es zwei junge Frauen, die über eine dritte, Bojana, sprechen, die eben vor der Glotze klebt. Ja? Und das heißt, Barbie hat da immer so diesen Mix gemacht von dieser bernhardschen, eben sehr komplexen Sprache und einem Jugendjargon. Und meine sozusagen Herausforderung beim Übersetzen war immer, irgendetwas zu finden, das eben diesen Effekt reproduziert. Und ich habe bei der Übersetzung von, also von Ausgehen, habe ich Thomas Bernhards Original wie so ein Zweitwörterbuch verwendet. Also wenn ich das so jetzt, wie soll ich sagen, ich habe das jetzt nicht übersetzt ohne das Wissen um Thomas Bernhard. Also ich habe das nicht wie einfach so ein serbisches Originalbuch übersetzt, sondern habe versucht, dieses Konzept, was Barbie hatte, nachzuvollziehen. Und beispielsweise, ich meine, Thomas Bernhard ist bekannt dafür, dass er immer wieder gerne das Wort naturgemäß verwendet hat. Und dann habe ich, wenn es bei Barbie dann heißt, naravno oder prirodno habe ich nicht, was man normalerweise sagen würde oder schreiben würde, natürlich, sondern dann war klar, dann kommt jetzt hier naturgemäß, um eben den Stil von Thomas Bernhard zu markieren. Also insofern, das war einfach so eine Spielerei in sich schon mit einer Übersetzung. Also, und eben, wie gesagt, ich habe das damals gemacht, nur weil es mir so Spaß gemacht hat, und hätte nie gedacht, dass das in irgendeinen Verlag kommt, geschweige denn in den Suhrkamp-Verlag. Also das war echt ein Riesenglück.
Aber das zeigt ja, dass es einfach oft sehr viel Kontextwissen braucht, weil wenn du eben nur den serbischen Text da hast oder wenn wir schon auch das Thema könnten wir vielleicht auch noch aufmachen, wenn das jetzt eine KI zum Beispiel übersetzen würde, dann würde die das ja nicht verstehen vielleicht, dass das auf Thomas Bernhard referiert und dann halt einfach so nach Wahrscheinlichkeiten das dann so übersetzen. Aber ein menschlicher Übersetzer oder Übersetzerin, wenn du weißt, dass sie das benutzt hat
das
auch
Konzept war, ja.
Und dass das Konzept wichtig ist, auch in Übersetzung, dann kannst du damit arbeiten und das so einfließen lassen.
Ja.
Magst du vielleicht gleich beim nächsten weitermachen und ein bisschen, wir haben ein paar...
Ja, also das ist die größte Übersetzung, die ich bisher gemacht habe und ehrlich gesagt die schwierigste, also für mich, das ist das Buch von Damir Ovcina, 2 Jahre Nacht. Und es handelt, also von Damir Ovcina, von einem bosnischen Autor, und es handelt von der Belagerung Sarajevos und erzählt in einer sehr kunstvollen Sprache, also sehr reduziert. Er hat kaum Verben verwendet, also ich habe das im Deutschen nicht immer so reproduzieren können, so wie er das im Original wirklich absolut reduziert oder manchmal mit nur irgendwie 2 Wörtern einen ganzen Satz ersetzt. Und da war eben die Herausforderung, dieses Minimalistische zu reproduzieren, zu zeigen. Er hat außerdem einen Kunstgriff oder so eine Art, dass Dialoge einfach im Text eingebettet sind. Das heißt, der Fließtext geht über in einen Dialog und dann wieder über in den Fließtext, ohne dass es Anführungszeichen gibt oder ohne dass irgendwo steht, sagt er, sagt sie. Und das, was er im bosnischen Original eben machen kann, ist mit dem Verb, mit der Verbendung zu markieren, ob jetzt die Frau oder der Mann spricht. Also immer wieder sind es Dialoge von diesem jungen Paar. Und das steht eben im Deutschen einem nicht zur Verfügung. Also im Deutschen ist, wenn man den Satz sagt, was weiß ich habe etwas gesehen, an dem Satz sieht man nicht, ob das ein Mann oder eine Frau gesagt hat. Und im bosnischen Original eben schon. Und das war dann halt auch irgendwie schwierig, wie kann man dem deutschsprachigen Leser auch diese Hinweise geben, aber auf eine subtile Art, also ohne diesen minimalistischen Stil zu zerstören. Ja, also mit möglichst wenig Erklärungen das reproduzieren, was der Autor im Original gemacht hat. Und er hat es wirklich, also das ist ein ganz, ganz tolles Buch und eben sprachlich sehr einzigartig. Also ich habe sowas in der Form, dass man irgendwie mit einer derart einfachen Sprache so wahnsinnig viel aussagt und durch Auslassungen eigentlich so eine Spannung aufbaut. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen. Und es war einfach die Menge allerdings an Text in diesem Buch war erdrückend. Also wenn ich das jetzt heute nochmal anschaue, also das Buch hat 750 Seiten und wenn ich es mir nochmal anschaue, dann sehe ich schon auch Dinge, die ich jetzt nochmal ein bisschen anders machen würde oder so. Dann sehe ich wieder ein Verb und denke mir, ach, das hätte man eigentlich doch irgendwie auslassen können, aber ich konnte irgendwann nicht mehr Zeit dafür aufwenden. War einfach.
Aber das ist halt auch so ein Thema, man hat halt so eine Abgabefrist, aber ja. Und bis dahin tut man und irgendwann, man könnte halt irgendwie auch noch immer weiter und es ist ja im Grunde auch nie fertig, oder? Ja. So eine Übersetzung ist nie wirklich fertig, aber irgendwann muss man sie halt abgeben.
Und genau, und das ist schon dann ein bisschen traurig, wenn man es dann später sieht und sich denkt, oh, es. Aber ja,
wahrscheinlich geht es vielen Autorinnen selber auch so. Ich meine, du bist ja auch Autorin, du hast ja selbst auch geschrieben.
Das ist, wie gesagt, von wegen Sichtbarkeit und so. Also das ist dann doch um einiges auch peinlicher, wenn man dann seine alten literarischen Texte anschaut. Also dagegen sind die alten Übersetzungen super.
Ja, ich möchte es kurz noch aufgreifen, weil du gesagt hast, man erkennt an der Verbendung, ob das eine Frau oder ein Mann gesagt hat.
Ja.
Sprachen sind halt einfach nicht deckungsgleich und in jeder Sprache gibt es wieder eigene Mittel, um bestimmte Dinge auszudrücken, und dadurch sind halt manche Dinge möglich, überhaupt auszudrücken, und andere nicht. Und dann muss man halt manchmal, wenn es eben nicht möglich ist, muss man irgendwie andere Wege trotzdem finden, weil man kann es jetzt nicht einfach auslassen, den Satz, oder irgendwie,
ja.
Man muss halt irgendwie trotzdem versuchen, das trotzdem rüberzubringen. Und es ist dann, es gibt ja schon auch Texte, wo zum Beispiel, wenn man das jetzt in unseren Sprachen anschaut und anfängt zu lesen, ist man ab dem ersten Satz, weiß man, das ist eine Frau, die erzählt, weil man es erkennt an der Verbendung.
Ja.
Und auf Deutsch gibt es aber diesen Hinweis nicht.
Ja.
Und bei mir war das auch bei einer Erzählung, ich glaube aus dem Erzählband hier, auch von Nana Bastasic, war es auch so, dass irgendwie von Anfang an klar war, das ist ein Mädchen, das da spricht. Und auf Deutsch war aber nicht, ich musste diesen Hinweis, dass das ein Mädchen ist, auch irgendwo unterbringen, als irgendwie in einem Nebensatz oder Erklärung, damit das auch klar ist, dass das ein Mädchen ist, aber wenn es eben an der Sprache selber nicht deutlich wird.
Und es gibt dann aber auch so Gegenbeispiele, zum Beispiel bei, ich weiß jetzt leider nicht, ich glaube, wie heißt das Buch? Jeder Aufbruch ist ein kleiner Tod oder so, von Ivana Saiko. Sie schreibt, also das ist eine männliche Stimme, und das ist dann sozusagen auch sofort sichtbar, und das verursacht eben beim Leser des Originals sofort eine Irritation, weil man nicht damit rechnet, dass eben Ivana Saiko, also eine Frau, dass wenn man das Buch aufschlägt, dass dann die männliche Form kommt. Und das ist so eine Irritation, die ist in der Sprache angelegt, und es ist einfach ein guter Kunstgriff.
Mhm.
Und man kann es in einer anderen Sprache so nicht reproduzieren. Also genauso wie diese Feinheiten, zum Beispiel, wir haben ja im Deutschen eben die Höflichkeitsform, also ob du oder sie, das macht von der Stimmung her was aus, und im Englischen ist halt alles you, und dann geht das irgendwie verloren. Oder umgekehrt, man muss, wenn man aus dem Englischen übersetzt, muss man überlegen, was ist adäquat fürs Deutsche. Also würden diese Personen sich duzen oder würden sie sich siezen? Und das ist immer wieder auch eine Interpretationssache.
Mhm.
Und ändert doch einiges am, ich meine, das kennt ihr vielleicht alle von Untertiteln, wenn man einen Film schaut und dann steht unten auf einmal du oder sie, das ändert etwas am Eindruck.
Mascha und Rebecca sprechen in der Folge über einige weitere Beispiele aus ihrer Praxis als Übersetzerinnen. Alle Autorinnen und Autoren und alle Titel, die im Gespräch genannt werden, haben wir in den Shownotes für euch aufgelistet. So auch den Roman, über den die beiden als nächstes sprechen. Nichts gehört niemandem, von Bojan Savić-Ostojić.
Ja, machen wir gleich weiter. Weiter mit anderen Herausforderungen beim Übersetzen. Das ist jetzt wieder eine andere Übersetzung von dir.
Mhm.
Wo es nicht minimalistisch war, sondern auch ein anderer Herausforderung.
Das war sehr opulent. Also ich habe das Buch jetzt leider nicht mitgenommen. Und da war die Herausforderung, gut, das ist jetzt nicht mal so ein gutes Beispiel, weil in diesem Ausschnitt ist es jetzt nicht mal so total kompliziert. Hier war eher die Neuschöpfung, oder eben, also Taligati Autobusom Trotzifreniakom, also das ist eine Schöpfung des Autors, also der Bus mit einem, also was weiß ich, ein Bus, zum Beispiel 305 oder so, ja, und im Original, das erschafft sofort so ein Bild, also es geht um Belgrad, also dieses Buch handelt von Belgrader Flohmärkten und ist sehr stimmungsvoll und und ist sprachlich wirklich sehr anspruchsvoll gewesen, auch vom Rechercheaufwand, weil er halt auf ganz viel Literarisches sonst Bezug nimmt. Also es geht darum, wie eben ein Ich-Erzähler alle möglichen Bücher verkauft, kauft und dann beschäftigt er sich mal mit diesem Thema, mal mit dem anderen. Also da war einfach viel zu recherchieren. Dann war auch ein Phänomen mit dem Wort Zigeuner. Also bei ihm kommen vor als Protagonisten und er bezeichnet sie im Serbischen eben als Zigani. Ziganin, also auch ein Ziganka, ein Zigeunermädchen. Und das ist im Serbischen, gibt es zwar auch die Möglichkeit zu sagen Rom oder Romkinja, also Roma-Frau oder Roma, aber er benutzt mehr oder weniger bewusst das Wort Zigani, also weil das sozusagen im Serbischen doch nach wie vor ein relativ neutraler Ausdruck ist. Aber auch da gibt es natürlich Diskussionen, ob das nicht auch ein abwertender Begriff ist und so weiter. Und eben der deutsche Verlag, also in dem Fall ETA Verlag, hat sich dann, das war dann eben ein Eingriff des Lektorats, da wurde das Wort Zigeuner dann herausgenommen, aus der deutschsprachigen sozusagen Befindlichkeit heraus. Und das ist wirklich dann auch wieder so eine Geschmacksfrage. Also war das ein gerechtfertigter Eingriff oder nicht? Also wir haben auch ein bisschen hin und her diskutiert. Ich hätte es so gelassen, wie es im Original ist tatsächlich. Aber ich verstehe auch die Bedenken der, vor allem jetzt in dem Fall der deutschen Lektorin, also in Deutschland ansässigen Lektorin, die da halt nochmal eben Sorge hat, dass das auf Deutsch vielleicht anders rüberkommt.
Darf ich vielleicht nur ganz kurz dazu sagen, ich glaube, eine Frage, die wir uns ja sehr oft stellen beim Übersetzen, ist, welche Wirkung erzielt das? Und es gibt ja diesen Begriff der Wirkungsästhetik, das heißt, das Ziel sollte sein, dass der Text oder dieser Satz oder das Wort ist in der Übersetzung dieselbe Wirkung erzielt wie im Original. Und dadurch ist es oft notwendig, weiter wegzugehen von der wörtlichen Übersetzung. Gerade bei Dialogen oder so ist es oft, wenn man das zu wörtlich übersetzt, wirkt das dann manchmal ganz anders auf Deutsch. Und es ist manchmal wichtiger, sich zu überlegen, okay, was würde man wirklich in dieser selben Situation auf Deutsch sagen und einfach sich weiter weg zu entfernen von dem Wörtlichen. Und ich glaube, bei solchen Begriffen, ich meine, das eine ist das Thema die politische Korrektheit, kann man wahrscheinlich lang darüber diskutieren, aber ich glaube, dass der Begriff einfach auch vermeintlich gleiche Begriffe, oder es gibt oft gleiche Begriffe, aber sie haben in einem gesellschaftlichen Kontext eine andere Wirkung. Und vielleicht kann man das dann auch so sich überlegen, hat das wirklich dieselbe Wirkung auf Deutsch oder muss man dann vielleicht dann doch was anderes wählen?
Also wie gesagt, ich hätte es so gelassen tatsächlich, aber es ist dann eine, wie soll ich sagen, am Ende entscheidet dann jemand, der sich irgendwie durchsetzt. Und das war in dem Fall eben das Lektorat, die Verlegerin. Wie gesagt, ist auch in Ordnung, aber man kann da auch unterschiedlicher Meinung bleiben. Ja. Ich finde es bei dem Buch irgendwie gut, dass eben diese, also jetzt Roma oder Zigeuner, einfach interessante literarische Figuren sind. Also auch das ist, muss man leider sagen, dann doch relativ selten, dass man das in dieser Unbefangenheit, also es sind ja einfach so Situationen, die er beschreibt und so auf der Straße Begegnungen eben im Zusammenhang mit diesem Flohmarkt. Und ich fand das halt literarisch irgendwie sehr wertvoll. Also auch, dass er das einfach aufgegriffen hat. Das ist gerade in Belgrad, ist das Teil des Stadtbilds, des Straßenerlebens. Und das, finde ich, hat er gut eingefangen. Also es sind eigentlich gute Szenen. Jetzt egal, wie gesagt, egal welches Wort man verwendet, es ist literarisch da etwas gelungen. Und dann, was mich als Übersetzerin sehr frustriert hat bei dem Buch, ist, dass ich den Titel einfach nicht so schön reproduzieren konnte. Also mir fällt auch jetzt nichts Besseres ein. Der Titel des Originals lautet Ništa nije ničije. Ja, und das ist eine Überspitzung. Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn man die Sprache nicht kann, dass da so viel nicht drinnen steckt. Also Ništa nije ničije. Und das ist diese doppelte Verneinung in slawischen Sprachen. Also wenn man zum Beispiel auf BKS sagen will, ich habe nichts, dann sagt man nemam ništa. Also das ist diese doppelte Verneinung. Ich habe nicht nichts. Und irgendwie dieser Dreierschritt in dem Titel, ništa nije ničije, ist unglaublich schön. Das ist so ein toller Klang. Es macht so ein, also ich finde es auch irgendwie interessant. Man fragt sich sofort, um was geht's da? Weil das heißt eben nichts, also nichts ist nicht niemandes. Also wenn man es wörtlich übersetzen würde, ja. Wirklich eine doppelte und dreifache Verneinung. Für einen Titel großartig. Und ich habe im Deutschen, egal wie sehr ich hin und her jongliert habe mit diesem Nichts, ich habe nichts Besseres gefunden als nichts gehört, niemanden. Aber es ist nicht annähernd so gut wie das Original. Also das ist dann immer wieder so diese Frustration, dass man halt nicht alles so rüberbringen kann.
Ja, ich versuche immer das so zu sehen, dass es nicht, alles verloren geht in der Übersetzung, sondern es verändert sich halt notwendigerweise und an manchen Stellen. Aber an manchen Stellen ist man dann auch froh, wenn man eine schöne Lösung gefunden hat, was manchmal vielleicht sogar besser ist als im Original. Ich würde nur vielleicht zu der noch eine Anmerkung noch machen, dass ja auch, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und es kommt ein bisschen da auch drauf an, in welchem Ausmaß, wenn es jetzt um einzelne Wörter geht, dann kann man sich das vielleicht irgendwie ausstreiten. Wenn es jetzt etwas ist, was jetzt für ein Buch wirklich total wesentlich ist, irgendeine Entscheidung, wie jetzt eine Figur spricht oder eben, dass das jetzt das sonst wirklich verfälschen würde, dann gibt es ja auch, sieht man immer wieder auch in Büchern, dass zum Beispiel dann die Übersetzerin ein Nachwort geschrieben hat, wo man dann gewisse Dinge erklärt, mit denen man das dann nochmal einordnen kann und wo man dann vielleicht besser verstehen kann, warum manche Entscheidungen so getroffen geworden sind, wie sie eben getroffen worden sind, weil das eben sonst nicht so leicht zu vermitteln ist. Und das ist, finde ich, als Leserin auch immer sehr hilfreich. Und wenn man die Möglichkeit hat, wenn das eben so ein Fall ist, dann kann man das ja auch erklären und irgendwie auch transparenter machen. Mhm. Weil ansonsten so Fußnoten macht man ja eigentlich nicht. Es gibt manche Sprachen, wo das auch üblich ist in Romanen und so, in Übersetzungen, dass man dann so eine Fußnote setzt. Das ist im Deutschen aber nicht üblich, zumindest nicht in der Belletristik, also bei Sachbüchern und so weiter gibt es das vielleicht, aber das ist etwas, was Verlage nicht gern machen, weil es einen aus dem Text so herausreißt.
Oder jetzt macht man es nicht, früher, in früheren Übersetzungen, es gibt ja auch manchmal so wie eine Mode beim Übersetzen, also früher hat man viel mit Fußnoten gearbeitet bei Übersetzungen und im Moment macht man das nicht. Aber es ist so, dass beim Übersetzen das Pendel immer eigentlich zwischen Treue und Freiheit so hin und her schlägt. Also es gab auch Zeiten, da war das verfremdende Übersetzen eigentlich das, was die Leute halt auch wollten. Also sozusagen näher am Original, und da hat man sich jetzt weniger dran gestört, dass es eben nicht so natürlich klingt oder nicht so vom Lesefluss her oder so. Also, das heißt, man hat irgendwie die Sprache, wenn sie seltsam geklungen hat oder Irritationen hervorgerufen hat, das hat man nicht versucht zu tilgen und zu bügeln und rauszunehmen. Und heute arbeitet man aber eben so, dass man will, dass der Leser der Übersetzung das Gefühl hat, als würde er einen Originaltext lesen. Aber man kann schon auch sagen, das ist auch eine Art von, sagen wir mal, Modeerscheinung, weil man kann auch natürlich einen anderen Schwerpunkt legen. Man könnte auch sagen, mir ist jetzt nicht so wichtig, dass das glatt und gut klingt, sondern dass man irgendwie anhand der Übersetzung die Satzstrukturen des Originals erkennen kann. Also könnte man so auch argumentieren und man würde dann andere Schwerpunkte setzen. Also Übersetzen ist ja eben, wie gesagt, es ist immer auch eine Interpretationsleistung. Und wenn man einen Text an 10 Übersetzer vergibt, dann bekommt man wahrscheinlich 15 Varianten, weil auch jeder Übersetzer auch mehrere Varianten hat. Und das merkt man schon bei einfachen Sätzen. Also diese Entscheidung, ob ich, wie ich zum Beispiel, keine Ahnung, Grüß Gott übersetze in eine andere Sprache, da könnte man auch verschiedene Varianten suchen. Mhm. Etwas, wo Gott vorkommt, wo kein Gott vorkommt, Tag, Nacht, Morgen, weiß man nicht. Ja? Mhm. Oder auch dieser einfache Gruß im Österreichischen hauptsächlich, dieses Mahlzeit, wie übersetzt man das? Würden Leute verschiedene Ideen haben. Ja. Ja? Also es ist nicht so eindeutig mit dem Übersetzen.
Ich würde vielleicht, bevor wir dann vielleicht noch ein paar andere Fragen haben, ein paar von meinen Herausforderungen noch vorstellen, die mir bisher begegnet sind bei meinen Übersetzungen. Das ist ein Beispiel aus eben diesem ersten Roman, den ich übersetzt habe von Lana Bastasic, Fang den Hasen. Hier geht es darum, dass im Original eine Frau fehlerhaft spricht und Kinder machen sich über sie lustig. Also sie macht einen Grammatikfehler im Original. Das heißt, im Original ist das Wort Stocker, das heißt Vieh. Also die Szene ist die, dass der Hund dieser Frau getötet wird, umgebracht wird und sie ist da emotional und regt sich darüber auf und sie sagt im Original to samo stoki može napameta padne, das kann nur einem Vieh einfallen und das ist der Dativ in dem Fall, das kann nur einem Vieh einfallen und die korrekte Form wäre aber mit C, stozi wäre eigentlich die richtige Form. Und die Kinder wissen das, die Kinder sind klüger oder haben das in der Schule gelernt und machen sich dann lustig über diese Frau. Natürlich geht das jetzt auf Deutsch nicht, weil wir haben nicht die Fallendungen sind nicht am Ende gekennzeichnet, am Wortende, sondern das würde nicht funktionieren. Und deswegen habe ich mir eine andere Art von Fehler einfallen lassen müssen, damit man erkennt, dass die Frau irgendwie etwas falsch ausspricht oder da einen Fehler macht. Und ich bin dann eben auf das Mistvieh gekommen und habe sie dann sagen lassen, das kann nur einem Missvieh einfallen. Und die Kinder erkennen das und sagen dann, genau, sie lachen jedes Mal, wenn sie Missvieh sagt, anstatt Mistvieh. Also es gibt oft so Szenen, die aber eben wichtig sind, dass man es irgendwie beibehält, weil ja da ein Witz zum Beispiel drinnen ist oder etwas, was eine Person, eine Figur charakterisiert. Und dann muss man sich halt überlegen, wenn das jetzt nicht so geht in der Sprache, muss man halt irgendwie kreativ werden und eine andere Möglichkeit finden. Und weil wir auch schon ein bisschen, genau, das ist auch etwas, wo ich mir was einfallen lassen musste. Auch aus diesem Roman, hier geht es auch wieder um die Kinder in der Schule, die ein anderes Kind hänseln oder schikanieren und dieses Symbol des serbischen Nationalismus, dieses serbische Kreuz in das Heft hineinritzen. Also es ist bespielt am Beginn der Konflikte und des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Und diese Kinder ritzen ein Kreuz mit den vier kyrillischen S, also so ein, sieht aus wie ein C, in das Schulheft. Und der Bruder, der wohlmeinende Bruder, erklärt den Mädchen dann, was das angeblich bedeutet. Und das muss dann natürlich eine Abkürzung sein, mit vier S. Im Original sagt der Samo svinje skrnave sveske. Also nur Schweine verschandeln Hefte. Und ich musste dann das auch so irgendwie abändern, damit sich das mit den vier S ausgeht, damit das irgendwie auch Sinn macht. Und bei mir wurde es dann in der Übersetzung solche Schweine schänden Schulhefte, damit man das versteht. Also das sind dann solche Dinge, wo man oft knobelt oder lang. Also das ist so eine, bei mir zumindest, so eine Stelle, die dann sehr lange in meinem Kopf herumgeistert, bis dann irgendwann die Abgabefrist da ist und manchmal hat man dann solche Momente, wo es dann so ganz unerwartet, wenn man irgendwo ganz woanders ist und plötzlich macht es Ping und man kommt drauf, ach, so kann man es übersetzen.
Das ist das Wort, ja.
Ja, und bei diesen kulturellen Dingen, das war ja jetzt davor auch schon ein Beispiel mit diesem Symbol des serbischen Nationalismus, dass man ja auch irgendwo erklären muss oder irgendwo ein bisschen ja auch mit übersetzen muss, denn für das Originalpublikum sind viele Dinge verständlich, die auf Deutsch dann nicht verständlich sind oder die man erklären muss. Bei diesem Beispiel, das ist aus dem Erzählband, hier ging es um ein Kinderlied. Und das Kinderlied heißt Wissi Baba Mala, das heißt eigentlich wörtlich übersetzt das kleine Schneeglöckchen. Und die Szene ist die, dass das Kind mit der Mutter in die Musikschule geht zu so einem Aufnahmegespräch und das Kind soll etwas vorsingen. Und die Mutter sagt, na sing doch was, du kennst doch was, kann ja nicht so schwer sein. Und sie singt und ist aber, sie will überhaupt nicht, sie ist total trotzig und verschandelt dann dieses Kinderlied. Und es bekommt im Original auch so eine morbide Wendung. Also Wissi Baba ist das Schneeglöckchen und sie macht aus diesem Wissi Baba Mala, sie trennt das und sagt Wissi Baba Mala. Und das wiederum bedeutet, Baba ist die Großmutter oder eine alte Frau und Wissi heißt hängen, also das heißt dann, die alte Frau hängt oder die kleine alte Frau hängt. Und das ist natürlich so, das ist natürlich etwas, ja, geht nicht auf Deutsch. Und deswegen habe ich entschieden, was ganz anderes zu machen. Man kann natürlich ja auch, ja, man könnte auch entscheiden, das wörtlich zu übersetzen mit das kleine Schneeglöckchen. Ich kann mir den Text anschauen von dem Kinderlied, das man bei uns halt nicht kennt, und das so lassen. Ich habe mich entschieden, ich tausche es aus mit einem Kinderlied, das wir hier kennen. Und in dem Fall habe ich mich, weil es auch gut dazu passt, weil der ganze Band Mann im Mond heißt, habe ich mich an dieser Stelle für das Wort, also das Lied Lalelu entschieden, weil das hat einfach jeder die Melodie im Kopf. Und im Original ist es eben auch so, dass das Publikum von diesem Kinderlied sofort die Melodie im Kopf hat und dass das was Einfaches ist, was man vorsingen kann. Und deswegen habe ich das hier hergenommen und dann eben auch so dem eine morbide Wendung gegeben, dass das Kind dann am Ende eben singt Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys sterben. Also es ist hier auch dann so adaptiert. Und man hätte es auch ganz anders machen können. In dem Fall hat es für mich dann reingepasst. Ich war schon bei Alle meine Entchen und noch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert. Am Ende ist es das geworden. Also es hätte auch was anderes sein können. Und ja, bei diesen kulturellen Dingen ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel Fremdes traut man auch den Leserinnen zu? Also ich hätte vielleicht auch einfach das Original dastehen lassen können, wie Wissi Baba Mala, einfach so. Und dann muss man es halt, wenn es einen interessiert, googeln und man kann sich das irgendwie anhören. Heutzutage hat man zumindest diese Möglichkeit. Aber es hat dann doch auch viel, also es kann dann doch auch irritieren eher. Und diese Irritation ist natürlich in so einem Text vielleicht auch nicht unbedingt dann so ideal. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass das eher so glatt zu lesen ist und habe es ersetzt. Also nur so ein paar Dinge, mit denen man sich so auseinandersetzen muss. Wir wollten nur eben keinen umfassenden Überblick, aber zumindest ein bisschen einen Einblick geben.
Nach diesem Einblick gab es Fragen aus dem Publikum. Ein Zuhörer fragte zunächst, ob die Übersetzerinnen ein Zeilenhonorar erhalten würden.
Es ist bei Prosatexten ein Seitenhonorar. Also es gibt so eine Normseite, so eine quasi genormtes Maß, wo ich glaube 30 Zeilen, 60 Zeichen so. Das ist so das Normmaß, also 1800 Zeichen, nachdem dann abgerechnet wird. Das heißt, das ist so das Grundhonorar, das man pro Seite bezahlt wird bei Prosa-Texten. Bei Lyrik zum Beispiel ist es anders, weil das natürlich viel aufwendiger ist. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, weil das wäre wahrscheinlich auch ein eigenes Thema, noch einmal Lyrikübersetzung. Ich habe tatsächlich das letzte Buch, das jetzt in meiner Übersetzung erschienen ist, ist dieser Gedichtband von Faruk Šehić, und da habe ich ein Zeilenhonorar vereinbart mit dem Verlag, weil eben jeder einzelne Vers viel Aufmerksamkeit erfordert und man sitzt natürlich an einem einzelnen Gedicht viel, viel länger, als man jetzt an so einer Prosa-Seite sitzen würde. Aber man kann auch, also ich habe auch schon gehört, dass manche pro Gedicht dann eine Pauschale bekommen. Und was natürlich dann, was ich schon erwähnt habe, was sein sollte, aber oft nicht der Fall ist, ist, dass man auch als Übersetzerin am Absatz beteiligt sein sollte, zumindest irgendwie minimal mit einem geringen Prozentsatz, wobei es eher in einem 0,Prozentsatz sich bewegt meistens von den Erlösen dann beim Verkauf.
Aber vielleicht, um das zu kontextualisieren, also dass man sich das vorstellen kann, ein Seitenhonorar bei Literatur ist im deutschsprachigen Raum circa 20 bis 23 Euro pro Seite. Und wenn man aber Fachtexte übersetzt, dann wird pro Zeile abgerechnet. Und da ist also eine Zeile 55 Anschläge. Und da ist pro Zeile dann im Moment ungefähr 2 Euro. Und wenn man das jetzt alles umrechnet, also das ist einfach ein Erfahrungswert, Fachtexte sind in etwa fast dreimal besser bezahlt als literarische Texte. Also nur damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie die Preisgestaltung ausschaut. Also man muss aber eben dazu sagen, das Seitenhonorar ist eben nicht das Einzige, was man bekommt, wenn man ein literarisches Werk übersetzt, sondern es gibt dann eben zusätzliche Dinge, wie auch beispielsweise Honorare, wenn man bei Lesungen dann dabei ist und dolmetscht oder so etwas. Also es gibt einfach noch andere Aktivitäten drumherum, während man, wenn man eben zum Beispiel Fachtexte übersetzt, dann übersetzt man den Fachtext und das war's. Also es gibt dann irgendwie keine Lesungen dazu oder keine sonstigen Beteiligungen. Also ja, also so gesehen, das Honorar ist in Relation zur Arbeitszeit, muss man sagen, wirklich sehr bescheiden, aber es ist eben nicht das Honorar alles, was Literaturübersetzer bekommen durch ihre Tätigkeit, sondern es gibt dann noch eben andere Einkünfte.
Es gibt aber manchmal halt dann auch Aktivitäten, die man macht, wo man gar nichts dafür bekommt,
genau,
die halt auch irgendwie so, ja, dazugehören. Also es hält sich, glaube ich, so ein bisschen die Waage vielleicht.
Aus dem Publikum kam als nächstes die Frage, was aus dem Serbo-Kroatischen geworden sei und ob es in der heutigen Sprache bzw. den heutigen Sprachen der früheren Teilrepubliken Spuren hinterlassen hätte.
Ein Anachronismus. Also es wird nicht mehr so oft verwendet, dieser Name. Also schon ab und zu. Also wenn ich ehrlich bin, ich sage das schon manchmal immer noch. Also Srpsko-Hrvatski, weil ich so aufgewachsen bin mit diesem Schulfach Srpsko-Hrvatski. Aber an sich wird es immer weniger verwendet. Jetzt sind eben diese nationalstaatlichen Bezeichnungen, also Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und natürlich auch Montenegrinisch. Das fällt oft irgendwie unter den Tisch, dass es auch das Montenegrinische, also wenn man mit der Logik von Nationalstaaten weiterdenkt, dann ist Montenegrinisch natürlich auch im Rang einer Sprache. Aber es gibt auch wiederum Bestrebungen, es als eine polyzentrische gemeinsame Sprache zu sehen. Aber es ist so, man kann einfach das nicht schönreden, es gibt ein Bezeichnungsproblem mit dieser Sprache. Also es gibt keine gute Bezeichnung, mit der alle Sprecher zufrieden sind. Es haben sich die Sprachen tatsächlich verändert, also ein bisschen einfach. Also zum Beispiel vor allem die kroatische, also wie in Kroatien gesprochen wird oder auch geschrieben wird, das hat sich schon wegentwickelt vom Serbischen, also das heißt mehr eigene Wörter, die im Serbischen nicht aktiv verwendet werden, vielleicht verstanden werden, aber zum Beispiel auch Internationalismen werden in Kroatien weniger verwendet, sondern was weiß ich, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, aber...
Wenn du jetzt sagst Geografia zum Beispiel,
genau.
Geografie ist sonst Geografia, aber es heißt jetzt Zemljo, wie?
Zemljopis oder
so. Zemljopis, also es wird dann irgendwie eingekroatischt.
Ja, so oder zum Beispiel Dinge. Das Wort, also sich Universität wird nicht verwendet, Universität wie in Serbien, sondern Sveučilište, also das All, wie sagt man da, All lernen.
Alles zu
lernen. Ja, Universität ist ja auch sozusagen alles. Mhm. Ja. Egal, aber jedenfalls, das heißt, es hat sich durchaus ein bisschen was verändert. Also ich merke das schon auch, dass ich... in Kroatien mir manches so aus dem Kontext herleiten muss, also oder dass einiges verwendet wird, was ich nicht aktiv verwenden würde, aber die aber ja, und auch zum Beispiel die kyrillische Schrift wird ja in Kroatien gar nicht mehr verwendet. Und in Jugoslawien war es aber so, dass Lateinisch und Kyrillisch als Schriften nebeneinander überall gleichberechtigt existiert haben. Und eben Kroatien hat das halt ganz rausgestrichen und irgendwie die heutigen jungen Leute in Kroatien können Kyrillisch nicht mehr lesen. Aber die Verständlichkeit ist immer gegeben. Also ein Mensch, der sozialisiert ist in diesem Bereich, also ob jetzt Montenegro, Bosnien, Kroatien oder Serbien, kann sich sprachlich normal bewegen durch die ganze Gegend und wird überall normal zurechtkommen. Also man wird keinen irgendwie Dolmetscher brauchen und keine Übersetzungsprogramme. Man kommt ganz normal zurecht. Also das heißt, als Sprachraum funktionieren tut es schon immer noch.
Ich kann vielleicht nur ergänzen, weil ich die Sprache ja nicht, also als Fremdsprache, ich habe die Sprache als Fremdsprache gelernt, als ich 25 war, wie ich dann in Sarajevo war. Das heißt, ich konnte mich auch von Anfang an problemlos genauso in Serbien und in Kroatien verständigen, obwohl ich die Sprache in Sarajevo gelernt habe. Und ich hatte das Glück, in einer Sprachschule so Kurse zu machen, die da sehr sensibel damit umgegangen sind und die immer auch die verschiedenen Varianten vorgestellt haben. Das ist das Wort, das sagt man jetzt in Serbien eher so, in Kroatien eher so, aber es war nie ein Problem, mich da zu verständigen. Ich würde es eher, ich persönlich vergleiche es immer gern einfach mit Deutsch in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo es halt auch im, nicht nur jetzt abgesehen von den Dialekten, da gibt es sowieso sehr viel Variation, aber auch auf der standardsprachlichen Ebene gibt es ja auch Unterschiede. Und da gibt es sicher, also damit ist es vergleichbar, würde ich sagen. Ja. Nur einfach diese politische Dimension, dass man sich nicht auf die Bezeichnung so auf eine Bezeichnung einigt, sondern dass jeder so das Recht hat, so die Sprache halt so zu bezeichnen, wie es halt.
Ja.
Wie er möchte.
Aber vielleicht nur noch eine letzte Anmerkung zu Österreich und Deutschland. Da gibt es schon auch das Phänomen, dass die deutschen Verlage österreichische Ausdrucksweisen weghaben wollen. Also ich finde das jetzt als eine in Österreich lebende Übersetzerin nicht in Ordnung, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Oder ich finde das nicht gerechtfertigt. Also ich verstehe nicht, warum das eigentlich so gemacht wird, weil ja eben die österreichische hochsprachliche Variante ist ja eben kein Dialekt, sondern es ist eine anerkannte Varietät. Oder ich weiß nicht mal, es ist einfach eine Variante. Ja, also
ja, ich habe
ein Hochdeutsch.
Ja,
also aber es wird einfach ja, aus Marktüberlegungen heraus, sagt man sozusagen, das ist jetzt dem deutschsprachigen Leser irgendwie nicht zumutbar. Ich finde es ein bisschen schade und da wird dann einfach argumentiert mit der Größe. Also eben Deutschland ist größer. Aber finde ich eigentlich jetzt kein valides Argument, aber das ist die Realität. Und das sind dann auch so Dinge, wo man dann zwischen eben Übersetzung und Lektorat, da gibt es dann auch irgendwie Konflikte und dann schaut man, was möglich ist. Und ja.
Ja, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man da manchmal kämpfen muss. Wobei ich dann manchmal auch argumentiert habe und ich finde, es gibt auch Fälle, gerade aus unseren Sprachen, wo einfach das Österreichische und auch, ja, sei es jetzt
Möglichkeiten bietet.
Dann. Genau, und wo das Österreichische näher dran ist und irgendwie eine genauere Entsprechung hätte, als jetzt dieses, jetzt irgendwie ein norddeutscher Ausdruck. Ja. Aber es ist natürlich, ja, ich glaube, dass manche dann einfach genau dieses, da sind wir wieder bei der Unsichtbarkeit der Übersetzung, ich glaube, dass bei vielen dann diese, dass eine Irritation hervorruft oder dann kenntlich macht, dass die übersetzende Person aus Österreich ist und dann irgendwie diese Übersetzung plötzlich irgendwie sichtbarer ist und die, ja, manche aus den Verlagen halt lieber hätten, dass das irgendwie so verwischt und glatt ist und man das nicht merkt und dann ist halt doch meistens halt einfach das Bundesdeutsche halt der Standard, der ja offiziell alleine nicht ist, weil es gibt einfach andere Standards noch.
Aber das ist die Praxis einfach.
Das ist die Praxis, ja. Zumindest bei den allermeisten deutschen Verlagen, würde ich sagen.
Eine weitere Frage betraf den Einfluss von AutorInnen auf die Übersetzungen ihrer Werke.
Nein, es gibt auch Konflikte, das ist so. Und es gibt Aushandlungsprozesse und Kompromisse, die man eingeht. Und eben auch beispielsweise bei der Frage nach dem Titel. Also kann ich ein Beispiel sagen, ein Roman, den ich übersetzt habe von Dragan Velikic, heißt Islednik im Original, das wäre eigentlich der Ermittler, aber das fand man im, im deutschen Verlag, also das war glaube ich Hansa Berlin, aber ist egal, wollten sie irgendwie den Titel nicht haben, weil ihnen das zu sehr nach Kriminalroman irgendwie geklungen hat, aber eigentlich ging es sozusagen um das Erforschen oder Ermitteln einer, eines Familienarchivs, also das Graben in der Vergangenheit einer Familie und auch Erforschen in Bezug auf Demenz, also Erinnerungen, Suche nach Erinnerungen. Also es war irgendwie ein, eine komplexere Geschichte und der Verlag wollte dann, dass das Buch folgendermaßen heißt, jeder muss doch irgendwo sein. Und sowohl ich als auch der Autor, muss ich zugeben, wir waren beide sehr dagegen. Das ist eben ein Zitat aus dem Buch, also eine Mutter sagt diesen Satz immer wieder, jeder muss doch irgendwo sein. Aber der Roman ist eben mit diesem Titel herausgekommen und eben Autor und ich waren beide damit unzufrieden. Andererseits hat dann das Cover aber irgendwie sehr schön ausgeschaut. Also als ich das Buch dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, es schaut eigentlich sehr nett aus, aber trotzdem ist es für einen Roman schon auch ein hartes Schicksal, irgendwie so zu heißen, weil es, also, es ist irgendwie ja, nicht so ganz einfach als Titel so ja, damit zu leben, aber so ist das dann eben. Also wie gesagt, am Ende setzt sich etwas durch und auch in Verlagen wiederum, da gibt es ja dann auch eine Verlagskonferenz, wo man über Titel spricht und auch da wird nochmal diskutiert. Also es ist einfach ein, keine Ahnung, mehr oder weniger demokratischer Prozess und der Autor, indem er das Buch zur Übersetzung sozusagen freigibt, im eigenen Interesse, er gibt ja auch etwas aus der Hand. Also er kann ja nicht in einer anderen Sprache, ich meine, kann er auch nicht die volle Kontrolle darüber haben, wie im Einzelnen das übersetzt wird. Man versucht natürlich so viel wie möglich, also vor allem wenn ein Autor die Sprache spricht, also beispielsweise bei meiner Übersetzung eben von Superheldinnen von Barbie Markovic, da hat die Barbie dann alles so verändert, wie wie sie es haben wollte, weil sie zu dem Zeitpunkt schon also perfekt Deutsch konnte und dann ist klar, dass sie als Autorin das dann bestimmt. Also das ist dann keine Frage, brauche ich mit der Barbie nicht diskutieren über Deutsch mittlerweile. Ja? Aber wenn man sonst jetzt einen Autor hat, der eben auch angewiesen darauf ist, dass er übersetzt wird, muss dieses Grundvertrauen einfach im Großen und Ganzen da sein. Also ohne dieses Vertrauen an die Kompetenz des Übersetzers kommt keine Übersetzung zustande.
Genau, also ich würde vielleicht auch nur ergänzen, der Titel ist natürlich eine ganz eigene Sache. Titel ist eindeutig ein Marketinginstrument und die Verlage entscheiden das dann. Also die, ob das jetzt wörtlich übersetzt ist, ist dann vielleicht eine Option, aber das hat man eigentlich nicht wirklich in der Hand, zumindest bei den größeren Verlagen. Und was die Arbeit am Text betrifft, kommt es halt darauf an, manche Übersetzerinnen haben gar keinen Kontakt zu den Autoren, die sie übersetzen. Bei mir war das so, bei der Lana Bastasic, von der ich zwei Bücher übersetzt habe, dass ich mit ihr schon viel im Kontakt stand. Ich habe sie auch viel gefragt. Das war für mich auch sehr hilfreich, weil es gibt ja doch immer wieder auch Stellen, wo man dann wirklich sich denkt, pff, da weiß ich jetzt wirklich nicht, was sie gemeint hat. Und dann manchmal kann man es gar nicht wissen, weil sie da Bezug nimmt auf etwas, ja, was ich nicht wissen kann und dann ist natürlich hilfreich, wenn man nachfragen kann und da auch so ein Vertrauensverhältnis da ist und sie hat zu mir zumindest am Anfang auch gleich gesagt, ja, sie hat zu mir gesagt, das ist jetzt dein Buch und du kannst das machen, du übersetzt das und sie mischt sich da nicht ein, sie kann auch, hat auch da nicht Deutsch gekonnt, deswegen war sie eh darauf angewiesen auch, ja. Aber natürlich gibt es auch andere Fälle, wo man dann hört, wo sich Autorinnen dann doch sehr einmischen oder wo das dann doch auch manchmal schwierig ist, das so
manchmal auch zum Besseren, muss man sagen, also manchmal entdecken sie halt auch Fehler, die man gemacht hat und dann ist man auch froh, also ich meine, so lästig das manchmal ist, diese genauen Lektorate und diese vielen Verbesserungsvorschläge, wenn das Buch fertig ist, ist man als Übersetzer froh, dass nicht irgendwie noch ein Fehler drinnen ist. Ja. Oder, also so gesehen, das muss man schon sozusagen längerfristig sehen, dass Verbesserungsvorschläge halt eher was zur Verbesserung beitragen.
Manchmal kommt man auch selber als Übersetzerin auf Fehler drauf, die im Original drin sind.
Ja, ja, ja.
Das ist auch schon passiert. Und dann sind die Autorinnen froh, wenn man sagt, ah, da. Oder genau, sie sind nicht froh, weil man, es kann auch
passieren. Aber sie können es bei der nächsten
Auflage. Aber Auflage vielleicht, falls es eine nächste Auflage ist, kann man was korrigieren oder so.
Ja.
Genau. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Fragen, für Ihr Kommen und Dasein und Zuhören. Mir hat das viel Freude gemacht. Danke auch an Mascha und ans Literaturschiff-Team. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Erinnert ihr euch an die Begrüßungsworte von Jacques Lennart? Sie hat uns rätseln lassen, in welcher Sprache sie gesprochen hat. Hier kommt die Auflösung: Es war Armenisch. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und bedanken uns fürs Zuhören dieser Folge. In den nächsten Wochen folgt unter anderem ein Gespräch mit Stefan Reuss. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Auf Buchfühlung mehr verpassen wollt, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.